Der Haarteppich Prediger. Ein plötzlicher Windstoß zerzauste sein Haar, wehte ihm die Strähnen ins Gesicht. Er schob sie mit einer ärgerlichen Handbewegung zurück und musterte dann missmutig die weißen Haare, die zwischen seinen Fingern hängen geblieben waren. Jede Erinnerung daran, dass er unaufhaltsam älter wurde, war ihm zuwider. Als er seine Hände ausschüttelte, war es, als wolle er damit gleichzeitig diesen Gedanken abschütteln. Er hatte sich zu lange aufgehalten in all diesen Häusern, hatte zu oft versucht, widerspenstige Väter zu belehren. Die Erfahrung eines langen Lebens hätte ihm sagen sollen, dass er damit nur seine Zeit verschwendete. Jetzt waren es schon die Abendwinde, die da an seinem abgeschabten, grauen Umhang zerrten, und es begann kühl zu werden. Die langen, einsamen Wege zwischen den abgelegenen Häusern der Haarteppichknüpfer fielen ihm mit jedem Jahr schwerer. Er beschloss, nur noch einen Besuch abzustatten und sich dann auf den Heimweg zu machen. Das Haus des Ostwan lag ohnehin am Weg. Einen Vorteil hatte das Alter immerhin, der ihn bisweilen etwas versöhnlicher stimmte. Es verlieh ihm in den Augen der Menschen eine Autorität und Würde, wie es ihm das wenig geachtete Amt eines Lehrers niemals eingebracht hatte. Immer seltener passierte es ihm, dass er darüber diskutieren musste, ob Kinder den Schulunterricht besuchen sollten oder dass sich ein Vater gar weigerte, das Schulgeld für das nächste Jahr zu bezahlen, und immer öfter genügte ein strenger Blick, um solche Einwände im Keim zu ersticken. Aber all das, dachte er, während er keuchend den steilen Pfad hinaufschlurfte, wäre nicht Grund genug, alt zu werden, wenn ich es mir aussuchen könnte. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, dem Kalender vorzugreifen und das Schulgeld einige Zeit früher als üblich einzutreiben, damit er seine Rundgänge in der kalten Jahreszeit machen konnte. Vor allem die Besuche bei den Haarteppichknüpfern, die alle weit außerhalb der Stadt wohnten und zu denen man, wie es ihrem Stand gebührte, hingehen musste, wenn man etwas von ihnen wollte. Das waren stets mühsame Tage. In der Sonnenglut des Jahreswechsels wollte er sich diese Gänge nicht mehr zumuten. Endlich erreichte er die Terrasse vor dem Haus. Er gönnte sich einige Minuten des Verschnaufens, während derer er das Haus des Ostwan betrachtete. Es war ziemlich alt, wie die meisten der Wohnsitze der Haarteppichknüpfer. Das scharfe Auge des Lehrers erkannte in der Anordnung der Mauersteine eine Fügetechnik, wie sie im letzten Jahrhundert gebräuchlich gewesen war. Einige Anbauten waren erkennbar neueren Datums, obwohl sie genauso alt aussahen. »Wen interessieren solche Dinge denn heutzutage noch?«, dachte er missmutig. Das war auch so ein Wissen, das mit ihm untergehen würde. Er klopfte an die Tür und blickte dabei rasch an sich herunter, prüfte den korrekten Fall seiner Lehrerrobe. Es war wichtig, korrekt auszusehen, besonders hier. Eine alte Frau öffnete ihm. Er erkannte sie. Es war Ostwans Mutter. »Galiat, sei gegrüßt«, sagte er. »Ich komme wegen des Schulgeldes für Taroa, deine Enkeltochter.« »Parnak«, erwiderte sie einfach, »komm herein.« Er stellte seinen Stab außen gegen die Wand und trat ein, die Robe gerafft. Sie bot ihm einen Sitzplatz an und einen Becher Wasser, dann ging sie nach hinten, um ihren Sohn zu benachrichtigen. Durch die offene Tür konnte Parnak hören, wie sie die Treppe zum Knüpfzimmer emporschlurfte. Er trank einen Schluck. Es tat gut, zu sitzen. Er musterte den Raum, den er von früheren Besuchen kannte, die weißen, kahlen Wände, das fleckige Schwert an einem Wandhaken, die Reihe der Weinflaschen auf einem hohen Regal. Durch den Türspalt erhaschte er einen Blick auf eine der anderen Frauen des Haarteppichknüpfers, die im Nebenraum damit beschäftigt war, Wäsche zusammenzulegen. Dann hörte er wieder Schritte, junge, elastische Schritte diesmal. Ein junger Mann mit einem schmalen, verbissenen Gesicht trat durch die Tür, Ostwan der Jüngere. Man sagte von ihm, dass er sehr schroff und verletzend mit seinen Mitmenschen umging, und in seiner Gegenwart hatte man das Gefühl, dass er unablässig darauf aus war, irgendetwas zu beweisen. Parnak fand ihn unsympathisch. Aber er wusste, dass Ostwan ihm gegenüber einen tiefen Respekt hegte. »Wahrscheinlich ahnt er eben doch, dass er mir sein Leben verdankt«, dachte Parnak bitter. Sie begrüßten einander förmlich, und Parnak berichtete ihm von den Fortschritten, die seine Tochter Taroa im vergangenen Jahr gemacht hatte. Ostwan nickte zu allem, aber es schien ihn nicht übermäßig zu interessieren. »Ihr erzieht sie doch zu Gehorsam und Liebe für den Kaiser, nicht wahr?« wollte er wissen. »Selbstverständlich«, sagte Parnak. »Gut«, nickte Ostwan und holte einige Münzen hervor, aus denen er das Schulgeld abzählte. Parnak ging, tief in Gedanken versunken. Jeder seiner Besuche hier wühlte etwas in ihm auf. Erinnerungen an lange zurückliegende Zeiten, als er jung und kraftvoll gewesen war und geglaubt hatte, er könnte es mit dem ganzen Universum aufnehmen, als er sich stark genug gefühlt hatte, der Welt ihre Geheimnisse und Wahrheiten aus eigener Kraft zu entreißen. Parnak schnaubte ärgerlich. Das war alles lang vorbei. Heute war er ein alter, wunderlicher Mann, der an einem Übermaß an Erinnerungsvermögen litt, nichts weiter. Und im Übrigen stand die Sonne wolkig rot über dem Horizont und warf lange Schatten über die Ebene mit Strahlen, die nicht mehr stark genug waren, um zu wärmen. Er tat besser daran, sich zu beeilen, wenn er vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein wollte. Ein Schatten, der sich bewegte, erregte Parnaks Aufmerksamkeit. Als er ihm mit den Augen folgte, entdeckte er die Silhouette eines Reiters am Horizont. Zusammengesunken wie schlafend saß eine große Gestalt auf einem armseligen kleinen Reittier, das mühsam einen Fuß vor den anderen setzte. Ohne dass er hätte sagen können, warum, löste dieser Anblick ein Gefühl nahenden Unheils in ihm aus. Parnak blieb stehen und kniff die Augen zusammen, ohne deswegen besser zu sehen. Ein schlafender Reiter am Abend. Das war absolut nichts Ungewöhnliches. Als er zu Hause ankam, stellte er zu seinem Missvergnügen fest, dass er vergessen hatte, das Fenster zum Unterrichtsraum zu schließen. Den ganzen Tag hatte der unermüdliche Nordwind Zeit gehabt, feinen Sandstaub, den er aus der Wüste mitbrachte, hereinzuwehen und im ganzen Raum zu verteilen. Verärgert holte Parnak den zerfaserten Strohbesen aus dem Schrank, in dem er auch seine wenigen Lehrutensilien verstaut hielt. Er musste sogar etwas Sand aus dem Rahmen des Fensters fegen, damit er es schließen konnte. Er zündete die tönerne Öllampe an, in deren warmem, flackerndem Licht er sich daran machte, die Tische und Stühle abzuwischen, die Wandregale und die zerlesenen Bücher darauf zu reinigen und schließlich den Sand auf dem Boden zusammenzukehren. Danach blieb er müde auf einem der Stühle sitzen und starrte vor sich hin. Das unruhige Licht, dieser Raum bei Nacht, auch das rührte an die Erinnerungen, die der Besuch im Haus des Ostwan wachgerufen hatte. Hier waren sie früher oft gesessen, hatten einander aus Büchern vorgelesen und das Gelesene diskutiert, Satz für Satz und voller Leidenschaft. Und es war mehr als einmal Morgen geworden darüber. Und dann hatte er plötzlich die kleine Gruppe aufgelöst, von heute auf morgen. Und er hatte es danach stets vermieden, abends in diesem Raum zu sein. Die Bücher besaß er noch immer. Sie standen in einem dunklen Winkel auf dem Dachboden, eingeschnürt in einen alten, löchrigen Sack und unter Brennmaterial verborgen. Er war fest entschlossen, sie niemals mehr in seinem Leben auszupacken und es seinem Nachfolger zu überlassen, sie zu entdecken oder auch nicht. Unglücklich wird, wer beginnt, am Kaiser zu zweifeln. Seltsam. Er erinnerte sich plötzlich, dass ihn dieser Satz schon als Kind von allen Lehren am meisten beschäftigt hatte. Wahrscheinlich war der Zweifel eine Krankheit, mit der er bereits auf die Welt gekommen war, und es war seine Lebensaufgabe, dagegen anzukämpfen. Vertrauen zu lernen. Vertrauen. Er war weit davon entfernt, zu vertrauen. In Wahrheit dachte er bitter, begnüge ich mich damit, mich von dem ganzen Thema einfach fernzuhalten. Unglücklich wird, wer beginnt, am Kaiser zu zweifeln. Und er bringt auch Unglück über alle, die mit ihm zu tun haben. Damals war es ein Sieg gewesen, sich diese Bücher zu beschaffen. Er hatte einen Freund, der eine Reise in die Hafenstadt unternahm, überreden können, sie zu besorgen, und im Jahr darauf hatte er die Bücher mit einem Triumphgefühl ohnegleichen in Empfang genommen. Eine unermessliche Summe Geldes hatte er dafür bezahlt, aber das war es ihm wert gewesen. Er hätte auch seinen rechten Arm dafür gegeben, um diese Bücher zu besitzen, die von anderen Planeten des Reiches stammten. Aber damit hatte er, ohne es zu ahnen, die Samen seines Zweifels in fruchtbaren Boden getan. Zu seinem grenzenlosen Erstaunen fand er in diesen Büchern, die von drei verschiedenen Welten stammten, Haarteppichknüpfer erwähnt. Bisweilen stieß er auf Wörter und Ausdrücke, deren Bedeutung ihm unklar war. Aber die Beschreibung dieser obersten aller Kasten identifizierte sie eindeutig. Männer, die ihr ganzes Leben daran gaben, um aus den Haaren ihrer Frauen und Töchter einen einzigen Teppich zu knüpfen für den Palast des Kaisers. Er erinnerte sich noch des Augenblicks, an dem er im Lesen innehielt und mit gefurchter Stirn aufsah und die rußende Flamme der Öllampe anstarrte, während sich in seinem Inneren Fragen formulierten, die ihn von da an nie mehr verlassen sollten. Er begann nachzurechnen. Die meisten seiner Schüler erreichten niemals nennenswerte Fertigkeiten im Umgang mit großen Zahlen. Aber selbst er, der das Rechnen zu seinen größten Stärken zählte, kam bald in Schwierigkeiten. Allein um Jahanochja lebten an die 300 Haarteppichknüpfer. Wie viele solcher Städte mochte es geben? Er wusste es nicht. Aber auch bei vorsichtigen Schätzungen kam er auf atemberaubende Mengen von Haarteppichen, die die Händler alljährlich zur Hafenstadt schafften, um sie den kaiserlichen Schiffern zu übergeben. Und so ein Haarteppich war ja nicht gerade klein. Mannshoch, mannsbreit. Das galt als anzustrebendes Maß. Wie hieß es in der Bundesformel der Haarteppichknüpfer? Jede Provinz des Reiches trägt das ihre dazu bei, den Palast des Kaisers zu schmücken. Und unsere Ehre ist es, die kostbarsten Teppiche des Universums zu knüpfen. Wie groß war dieser Palast, dass die Produktion eines ganzen Planeten nicht ausreichte, ihn mit Teppichen auszulegen? Er hatte das Gefühl gehabt, zu träumen. Diese Berechnungen hätte er schon immer anstellen können, aber er wäre niemals auf die Idee gekommen. Bis dahin wären ihm solche Zahlenspiele wie reine Gotteslästerung vorgekommen. Aber seit er diese Bücher besaß, die von Haarteppichknüpfern auf drei anderen Planeten berichteten, und wer wusste, wie viele es noch geben mochte. Mittlerweile war es nicht mehr so leicht für ihn nachzuvollziehen, warum er damals so gehandelt hatte. Er hatte einen kleinen Kreis gegründet, der sich regelmäßig abends traf. Einige Männer in seinem Alter, die es erstrebenswert fanden, noch etwas dazuzulernen. Der Heiler war darunter, einige Handwerker und einer der reichen Herdenbesitzer. Es war eine langwierige, ermüdende Angelegenheit. Er versuchte nichts anderes, als sich die Gesprächspartner zu erziehen, die er suchte, Es gab so vieles, was sie erst lernen mussten, ehe es einen Sinn hatte, mit ihnen über die Fragen zu diskutieren, die ihn bewegten. So hatten sie, wie die meisten Menschen, nur sehr verschwommene Vorstellungen von der Beschaffenheit der Welt, in der sie lebten. Der Kaiser lebte in einem Palast in den Sternen, so viel wussten sie, aber was das bedeutete, wussten sie nicht. So musste er sie erst lehren, was er über Sterne und Planeten wusste, dass die Sterne am Nachthimmel nichts anderes waren als weit entfernte Sonnen, von denen viele Planeten besaßen, auf denen ebenfalls Menschen lebten. Dass alle diese Planeten selbstverständlich zum Kaiserreich gehörten und dass es einen Planeten gab, unermesslich weit entfernt im Herzen des Reiches, auf dem der gewaltige Sternenpalast stand. Er musste ihnen beibringen, wie man Flächeninhalte berechnete, musste sie den Umgang mit großen Zahlen lehren. Und dann erst konnte er anfangen, sie behutsam mit seinen ketzerischen Überlegungen vertraut zu machen. Doch unglücklich wird, wer beginnt am Kaiser zu zweifeln. Und er bringt auch Unglück über alle, die mit ihm zu tun haben. Es beginnt an einem Punkt und breitet sich dann aus wie ein verzehrendes Feuer. Auch am nächsten Tag, während des Unterrichts, verfolgten ihn seine Erinnerungen. Der kleine Raum war wie üblich bis auf den letzten Stuhl und den letzten freien Sitzplatz auf dem Boden besetzt, und heute gelang es ihm nur mit Mühe, die Horde quirliger Kinder zu bändigen. Die Klasse las im Chor, und Parnak folgte dem Text in seinem eigenen Buch geistesabwesend, versuchte Stimmen herauszuhören, die schlecht lasen oder langsam. Normalerweise gelang ihm das. Aber heute hörte er Stimmen von Leuten, die gar nicht da waren. »Ein Prediger spricht auf dem Marktplatz«, rief einer der älteren Jungen, der Sohn des Tuchhändlers. »Mein Vater hat gesagt, ich soll nach dem Unterricht hingehen.« »Wir können alle zusammen hingehen«, erwiderte Parnak. In religiösen Dingen achtete er stets darauf, sich besonders eifrig zu geben. Das war nicht immer so gewesen. In seinen jungen Jahren war er offener gewesen, hatte sich und seine Gefühle bedenkenlos mitgeteilt. Wenn es ihm nicht gut ging, dann entschuldigte er sich vor seinen Schülern dafür, und wenn ihn ein Problem beschäftigte, dann ließ er durchaus auch während des Unterrichts die eine oder andere Bemerkung fallen. Auch damals, als ihn die Bücher in tiefe Zweifel und Verwirrung gestürzt hatten, hatte er seinen Schülern davon zu erzählen versucht. Er hatte in verständnislos dreinblickende Kinderaugen gesehen und daraufhin das Thema gewechselt. Nur einer seiner Schüler, ein aufgeweckter, ungewöhnlich intelligenter Junge namens Abron, reagierte anders. Zu seiner Verblüffung fand Parnak in diesem kleinen, mageren Jungen den Gesprächspartner, den er unter den Erwachsenen erfolglos gesucht hatte. Abron wusste so wenig. Aber was er wusste, war ihm Grundlage für erstaunlich eigenständige Gedanken. Er konnte einen aus seinen dunklen, unergründlichen Augen anblicken und mit der schlichten, geradlinigen Intelligenz des Kindes brüchige Schlussfolgerungen durchschauen und Fragen stellen, die den Kern einer Sache genau trafen. Parnak war fasziniert, und ohne Bedenken lud er den Jungen ein, an den Abenden seines Kreises teilzunehmen. Abron kam und saß mit großen Augen dabei, ohne ein Wort zu sagen. Sein Vater, Ostwan der Ältere, ein Haarteppichknüpfer, verbot ihm daraufhin den Besuch der Schule vollständig. Der Lehrer bot Abron an, er könne zu ihm kommen, wann er wolle, und so oft er wolle, um alle seine Bücher zu lesen und ihn alles zu fragen, was ihn interessierte. Und Abron wurde ein regelmäßiger Gast in Parnaks Haus. Immer wieder schlich er sich unter Vorwänden in die Stadt, um dann Stunden und ganze Nachmittage über den Büchern des Lehrers zu verbringen. Während dieser ihm Tee von seinen besten Kräutern kochte und alle Fragen des Jungen nach besten Kräften beantwortete. Diese Stunden, erkannte Parnak in der Rückschau erschüttert, waren die glücklichsten seines Lebens gewesen. Abron wuchs ihm ans Herz wie ein eigener Sohn. Er bemühte sich mit geradezu väterlicher Zärtlichkeit, den unersättlichen Wissensdurst des Kindes zu stillen. So kam es, dass Abron anwesend war, als Parnak unerwartet Besuch erhielt von dem Freund, der zum zweiten Mal aus der Hafenstadt zurückgekehrt war, mit einem zweiten Paket Bücher und einem unglaublichen Gerücht. »Bist du sicher?« hatte Parnak sich vergewissern müssen. »Ich habe es von mehreren der fremden Händler gehört, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich abgesprochen haben.« »Eine Rebellion?« »Ja, eine Rebellion gegen den Kaiser.« »Ist das denn möglich?« »Sie sagen, der Kaiser müsse abdanken.« Danach kam Abron nicht wieder. Irgendwann trug jemand Parnak unter dem Siegel der Verschwiegenheit zu, dass Abron nicht mehr lebte. Offenbar hatte er zu Hause ketzerische, gotteslästerliche Reden geführt, worauf ihn sein Vater zugunsten eines neugeborenen Sohnes getötet hatte. Parnak erkannte in diesem Moment den ganzen Umfang seines Frevels. Er hatte es seinem Zweifel erlaubt, ein junges, vielversprechendes Leben zu zerstören. Er hatte Unglück gesät. Ohne ein Wort der Erklärung löste er den Diskussionskreis auf und weigerte sich, die darin aufgeworfenen Fragen jemals wieder zu erörtern. Als er nun im Kreis seiner Schüler zum Marktplatz trottete, befiel ihn ein Gefühl von Depression. Es war ein kühler, sonniger Tag. Aber ihm war, als zöge er durch ein nachtschwarzes Tal. Er versank in seinen Erinnerungen wie in Treibsand. Am Rande seines Bewusstseins beobachtete er sich, wie er einige unentschlossene Anstrengungen machte, die Schar der Kinder zusammenzuhalten. Aber im Grunde war es ihm gleichgültig, und er überließ sie sich selbst. Der Prediger saß auf einem der Steinpodeste, zwischen denen bei Festen die Bühne errichtet wurde. Eine Schar von Menschen jeden Alters und Standes hatte sich versammelt und lauschte seinen Worten. »Auf meinen Wanderungen treffe ich in jeder Stadt Menschen, die mir berichten, dass es ihnen schlecht geht und dass sie leiden, sei es an Hunger oder Armut oder unter ihren Mitmenschen«, rief er gerade in dem psalmodierenden Tonfall der Wanderprediger, der seine Stimme weit trug. »Sie erzählen mir davon, weil sie hoffen, dass ich ihnen helfen kann. Vielleicht durch einen guten Rat, vielleicht durch ein Wunder. Aber ich kann keine Wunder bewirken. Ich habe auch keinen guten Rat, jedenfalls keinen, den ihr euch nicht selber besser geben könntet. Alles, was ich tue, ist, euch an etwas zu erinnern, das ihr vielleicht vergessen habt. Nämlich, dass ihr nicht euch selbst, sondern dem Kaiser, unserem Herrn, gehört, und dass ihr nur leben könnt, wenn ihr durch ihn lebt.« Jemand brachte ihm eine Frucht als Opfergabe, und er unterbrach seine Predigt, mit einem dünnlippigen Lächeln, um die Gabe entgegenzunehmen und zu den anderen Dingen zu legen, die er neben sich aufgehäuft hatte. »Und wenn ihr leidet«, fuhr er beschwörend fort, »leidet ihr nur aus einem einzigen Grund, weil ihr das vergessen habt. Und dann versucht ihr, für euch selber zu denken, und das Unglück beginnt. Oh«, seine rechte Hand hob sich mahnend, »es ist so leicht zu vergessen, dass ihr des Kaisers seid, und es ist so schwer, euch immer und immer wieder daran zu erinnern.« Sein Arm ragte seltsam dürr aus dem Ärmel seiner zerschlissenen Kutte in die Höhe. Parnak beobachtete die Szenerie düsteren Blicks. Das Gefühl, sein Leben verpfuscht zu haben, wollte ihn nicht mehr loslassen. »Was glaubt ihr denn, warum wir überall auf dieser Welt so angestrengt mit nichts anderem beschäftigt sind, als Haarteppiche zu knüpfen? Tun wir das nur, damit unser Kaiser seinen Fuß nicht auf den bloßen Stein setzen muss? Da gäbe es sicher andere und einfachere Abhilfen. Nein, all dies, all die Rituale sind nichts anderes als gnädige Geschenke unseres Kaisers an uns, sind seine Hilfsmittel, mit denen er verhindern will, dass wir ihm verloren gehen und dann in unseren Untergang rennen. Nichts anderes ist der Sinn. Bei jedem Haar, das der Haarteppichknüpfer aufnimmt und verknotet, denkt er: Ich gehöre dem Kaiser. Und ihr anderen, ihr Viehhirten und Ackerbauern und Handwerker, ihr seid es, die dem Haarteppichknüpfer seine Arbeit ermöglichen. Ihr habt genau das gleiche Recht, bei jedem eurer Handgriffe den Gedanken zu wiederholen: Ich gehöre dem Kaiser. Ich tue dies für den Kaiser. Und ich selbst, fuhr er fort und faltete die Hände in einer demutvollen Geste vor der Brust, bin nur ein weiteres bescheidenes Werkzeug seines Willens, indem ich umherziehe und allen Menschen, denen ich begegne, zurufe: Erinnere dich. Parnak fühlte sich unbehaglich. Er dachte an die lange Liste der Häuser, die er noch besuchen musste wegen des Schulgelds, und es kam ihm wie Zeitverschwendung vor, hier herumzustehen. Aber er konnte nicht gut einfach gehen. Der Prediger sah sich mit leidenschaftlich funkelnden Augen um, und deshalb muss ich auch von den Ungläubigen sprechen, von den Zweiflern und Ketzern. Und ich muss euch, die ihr rechten Glaubens seid, vor ihnen warnen. Der Ungläubige ist wie einer, der eine ansteckende Krankheit hat. Er ist nicht wie ihr, die ihr die Wahrheit manchmal vergesst. Das ist menschlich. Und es genügt, dass ihr daran erinnert werdet, um euren Glauben zu erneuern. Der Ungläubige hat die Wahrheit nicht einfach vergessen, sondern er kennt sie sehr gut und missachtet sie absichtlich. Parnak wurde heiß. Er musste sich anstrengen, ein möglichst unbeteiligtes Gesicht zu bewahren. Ihm war, als spreche der ausgemergelte, bärtige Mann plötzlich nur noch zu ihm. Er tut das, weil er sich einen Vorteil davon verspricht. Und er erdenkt allerlei listige Zweifel und Argumente, um sich zu rechtfertigen. Und diese Zweifel sind wie Gift für das Herz eines einfachen Menschen, der daran irre werden kann, und dem der Ungläubige damit die Saat des Unglaubens und damit des Verderbens einpflanzt. Ich sage euch, wenn ihr einen Ungläubigen in eurer Gemeinschaft duldet, dann handelt ihr wie einer, in dessen Haus es brennt, und der ruhig neben dem Feuer sitzen bleibt. Parnak hatte das Gefühl, dass einige der Stadtleute zu ihm herübersahen, ihn misstrauisch musterten. Seine aufrührerischen Fragen waren immer noch nicht vergessen, auch nach 20 Jahren nicht. Bestimmt erinnerten sich einige jetzt daran und fragten sich. Und sie hatten ja recht. Die Zweifel waren immer noch in ihm, wie eine verderbenbringende Saat, die er nicht auszujäten imstande war. Er hatte gesehen, wie er andere damit ins Unheil gestürzt hatte, und er selber verharrte in einem Leben, das sich aus konturlosen, grauen Tagen aneinanderreihte. Zweifel, einmal entstanden, konnten nicht wieder zum Verschwinden gebracht werden. Er war nicht mehr fähig, bei seinen Handgriffen zu denken: Ich tue dies für den Kaiser. Er konnte nur denken: Gibt es den Kaiser überhaupt? Wer hatte denn den Kaiser jemals gesehen? Sie wussten nicht einmal, wo er lebte, nur, dass es ein sehr weit entfernter Planet sein musste. Natürlich gab es die Fotografien, und das Antlitz des Kaisers war jedem Menschen vertrauter als das seiner Eltern, aber soweit Parnak wusste, hatte der Kaiser noch niemals seinen Fuß auf diesem Planeten gesetzt. Man sagte, dass der Kaiser unsterblich war, dass er schon seit Anbeginn aller Zeit lebte und alle Menschen regierte. Man sagte so vieles und wusste nichts. Wenn man einmal anfing mit dem Zweifeln, dann wurde es zu einem bösen inneren Zwang, immer weiterzumachen. Seid gewarnt vor den Stimmen, die Zweifel verkünden und Unglauben. Seid gewarnt davor, ketzerischen Reden euer Ohr zu leihen. Seid gewarnt vor allen, die euch einreden, ihr müsstet die Wahrheit selber herausfinden. Nichts könnte falscher sein. Die Wahrheit ist viel zu groß, um von einem einzigen, schwachen, sterblichen Menschen erfasst zu werden. Nein, einzig in Liebe und Gehorsam für den Kaiser können wir der Wahrheit teilhaftig werden und sicher geleitet werden. Der Prediger hielt inne und sah Parnak prüfend an. Parnak erwiderte den Blick, und wie ein jäher Schlag durchzuckte ihn die Erkenntnis, dass er dieses Gesicht kannte. Er kannte den Prediger, von irgendwoher und aus einer so lange zurückliegenden Zeit, dass es ihm im Moment nicht einfiel, woher. Und das plötzliche Erkennen war gegenseitig. Parnak spürte, dass auch der andere ihn erkannt hatte. Parnak sah so etwas wie Panik in dessen dunklen Augen aufflackern, aber nur für einen Augenblick. Dann erglühten sie in fanatischem, rachedurstigem Hass. Ihm wurde unwohl. Woran mochte der zerlumpte Prediger sich erinnern? Er spürte sein Herz rasen, hörte sein Blut in den Ohren pochen. Nur undeutlich bekam er mit, dass der Prediger weitersprach. Forderte er jetzt die Menge auf, ihn zu steinigen? Er konnte nichts verstehen. Er hatte am Kaiser gezweifelt und er hatte Unglück über andere gebracht. War er nun selbst an der Reihe? Ereilte ihn nun doch sein Schicksal aller Reue und Buße zum Trotz? Parnak flüchtete. Er hörte sich etwas zu seinem Vorzugsschüler sagen, wahrscheinlich, dass dieser dafür sorgen solle, dass alle Kinder nach Hause kamen. Dann ging er davon, spürte die Steine unter seinen Füßen knirschen und hörte das Geräusch von den Häuserwänden widerhallen, seine Schritte schneller und schneller. Die erste Häuserecke war wie ein Lebensretter, nur verschwinden, außer Sicht kommen. Doch da fiel ihm plötzlich ein, woher er den Mann kannte. Er blieb abrupt stehen, einen unartikulierten Laut der Überraschung ausstoßend. Konnte das möglich sein? Dieser Mann, den er gekannt hatte, ein Prediger? Obwohl er tief innen wusste, dass er recht hatte, konnte er nicht anders, als umzudrehen und zurückzugehen, um sich zu vergewissern. Hinter der Ecke, die ihm gerade noch als Zuflucht gedient hatte, blieb er stehen und spähte auf den Marktplatz. Es war kein Zweifel möglich. Dieser Mann, der da im Kreis einer andächtig lauschenden Menge saß, gekleidet in das härene Gewand des heiligen Wanderers, war niemand anders als der, mit dem zusammen er in seinen jungen Jahren die Schule in Kerkema geführt hatte. Er erkannte ihn an der Art, sich zu bewegen. Und nun erkannte er auch die Gesichtszüge wieder. Brakart. Das war sein Name gewesen. Parnak atmete aus, erleichtert. Und erst jetzt spürte er, dass ihm Todesangst die Brust zugeschnürt hatte, wie mit stählernen Bändern. Er hatte Angst gehabt. Der andere hätte ihn als Zweifler, als Gottesleugner erkannt. Er war davongerannt, weil er Angst gehabt hatte, als Ketzer gesteinigt zu werden. Aber er hatte nichts zu befürchten. Der andere hatte ihn erkannt. Und auch, dass Parnak ihn erkannt hatte. Und damit wusste er, dass er auf jemanden gestoßen war, der sein Geheimnis kannte. Sein schmutziges Geheimnis. Es lag fast 40 Jahre zurück. Kerkema, die Stadt am Rand des erloschenen Vulkankraters. Der weite Blick über die Ebene und die bizarren Schatten, die jeder Sonnenuntergang warf, sie hatten die Schule der Stadt gemeinsam geführt. Zwei junge Lehrer. Und während Parnak als freundlich und umgänglich galt, erwarb Rakat sich bald den Ruf unnachsichtiger Strenge. Kaum ein Abend verging, an dem er nicht jemanden zum Einzelunterricht dabehielt, und meistens waren es Schülerinnen, denen er nachsagte, sie seien unaufmerksamer im Unterricht als die Jungen. Die Jahre vergingen, bis eines Tages ein Krankheitsfall viele Tränen und ein Geständnis ans Licht brachten, dass Brakhart sich seiner Schülerinnen in unzüchtiger Weise bedient hatte und dass das der wahre Grund seiner so strengen Disziplin gewesen war. Er flüchtete Hals über Kopf mitten in der Nacht, ehe ihm die erzürnten Stadtleute etwas antun konnten, und Parnak hatte nachher so viele unangenehme Verhöre durchzustehen, dass er Kerkema schließlich auch verließ. So war er nach Jahannochya gelangt. Und nun waren sie wieder zusammengetroffen. Parnak fühlte sich plötzlich elend. Ein Teil in ihm jubelte übermütig, dass er in Sicherheit war, dass er den anderen in der Hand hatte. Aber ein anderer Teil in ihm fand es deprimierend. Sollte ich so billig davonkommen? Er hatte gezweifelt und einen jungen Menschen damit getötet. Er war dem Zweifel unrettbar verfallen, und den, der die Wahrheit hätte rächen können, hatte er vollkommen in der Hand. Es war ein billiger, würdeloser Sieg. Nein, kein Sieg. Nur ein Davonkommen. Seine Haut war gerettet, aber seine Ehre verloren. An diesem Nachmittag blieb er zu Hause. Die geizigen Haarteppichknüpfer würden nicht traurig sein, wenn sie ihr Geld noch einen Tag länger behalten konnten. Er wanderte im Haus hin und her, putzte ziellos den einen oder anderen Gegenstand und hing seinen Gedanken nach. Grau. Es war alles grau und trostlos. Lange blieb er vor dem ledernen Beutel stehen, der im Flur an einem Haken hing, ganz in den Anblick versunken. Der Beutel hatte einmal Abron gehört. Bei seinem letzten Besuch hatte der Junge ihn dahin gehängt und vergessen, als er ging, und seitdem hing der Beutel da. Später überkam ihn plötzlich der Impuls zu singen. Mit brüchiger, ungeübter Stimme versuchte er, ein Lied anzustimmen, das ihn als Kind sehr beeindruckt hatte und das mit den Worten begann: »Ich ergebe mich ganz dir, mein Kaiser.« Aber er konnte sich nicht an den Rest des Textes erinnern und gab es schließlich auf. Irgendwann klopfte es stürmisch an der Tür. Er ging hin, um aufzumachen. Es war Garobat, der Viehzüchter, ein untersetzter grauhaariger Mann in verwitterter Lederkleidung. Damals, vor 20 Jahren, war auch Garobat Mitglied seines Gesprächskreises gewesen. »Garobat, Parnak, sei gegrüßt.« Der bullige Viehzüchter schien bester Laune, beinahe aufgekratzt. »Ich weiß, es ist ewig her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben, aber ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Darf ich reinkommen?« »Natürlich.« Parnak trat beiseite und ließ ihn ein. Es berührte ihn seltsam, dass der andere gerade jetzt bei ihm auftauchte. Sie hatten seit Jahren nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Eigentlich, seit die Tochter des Viehzüchters die Schule abgeschlossen hatte. »Du errätst nie, was mir passiert ist«, polterte Garobat sogleich los. »Ich musste einfach kommen, um es dir zu erzählen. Du erinnerst dich doch an die Diskussionsabende damals bei dir hier, als wir alle noch jung waren, was? Und an alle die Dinge, über die wir gesprochen haben, nicht wahr? Ich erinnere mich noch gut. Du hast uns alles über Planeten und Monde beigebracht und dass die Sterne weit entfernte Sonnen sind.« »Was ist bloß los?« dachte Parnak. »Wieso umzingelt mich heute alles, was mit dieser Zeit damals zu tun hat? Also, zuerst musst du wissen, dass ich, wie ich hier stehe, von einem ziemlich langen Viehtrieb zurückkomme. Irgendjemand, ich glaube, eine der fahrenden Händlerinnen hat mir erzählt, dass das alte Flussbett seit ein paar Wochen etwas Wasser führt. Weil es zurzeit rings um die Stadt nicht besonders gut aussieht, habe ich meine Kepo-Schafe auf Verdacht hinuntergetrieben, dort ein Weideland abgesteckt und so weiter. Du kennst das ja. Naja, 3 Tagesreisen, wenn man die Schafe treiben muss, und ein Tag allein zurück. Parnak wappnete sich mit Geduld. Garubat liebte es, sich reden zu hören, und kam selten ohne größere Umwege zum Kernpunkt einer Sache. Und jetzt kommt's. Auf dem Rückweg mache ich, nachdem ich sowieso in der Nähe war, einen Abstecher zu den Schabrat-Felsen, um nachzusehen, ob ich nicht ein paar von diesen Kristallen mitnehmen kann, die man dort ab und zu findet. Und wie ich gerade anfange zu suchen, kommt er aus einer der Höhlen heraus. »Wer?« fragte Parnak irritiert. »Ich weiß nicht. Ein Fremder. Er trug ganz merkwürdige Kleidung und seine Art zu sprechen. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber es muss ziemlich weit weg sein. Jedenfalls tritt er auf mich zu und fragt mich, wer ich bin und was ich mache und wo die nächste Stadt ist und lauter solche Dinge. Und dann erzählt er mir einen Haufen der merkwürdigsten Sachen, die du dir denken kannst, und erklärt mir schließlich, er sei ein Rebell.« Parnak hatte das deutliche Gefühl, dass sein Herz einen Schlag lang aussetzte. »Ein Rebell? Frag mich nicht, was er damit meinte. Ich habe nicht alles verstanden, was er sagte. Er sagte irgendwas davon, dass er ein Rebell sei und dass sie den Kaiser abgesetzt hätten.« Garubat kicherte. »Stell dir vor, das sagte er ganz im Ernst. Na ja, da musste ich an dich denken, weißt du, an deinen Freund, der damals an diesem Nachmittag kam und von Gerüchten in der Hafenstadt sprach.« »Wem außer mir hast du davon erzählt?« fragte Parnak mit einer Stimme, die er kaum als die seine erkannte. »Niemandem bis jetzt. Ich dachte einfach, es interessiert dich. Ich bin gerade erst in die Stadt zurückgekommen.« Er wurde schon ungeduldig. Er war seine Geschichte losgeworden und wollte wieder weiter. »Übrigens, was ist denn hier gerade los? Die ganze Stadt ist unruhig und auf den Beinen.« »Wahrscheinlich wegen des Predigers, der seit gestern Abend in der Stadt ist«, erwiderte Parnak. Er fühlte sich müde, verwirrt, von den Dingen der Welt überwältigt. Aus einem plötzlichen Impuls heraus erzählte er Garubat, dass er den Prediger kannte und woher. »Wahrscheinlich zieht er als heiliger Wanderer umher, um sich von seinen Sünden zu befreien.« Als er in Garubats Gesicht sah, erkannte er, dass er das alles besser für sich behalten hätte. Offenbar hatte er damit einen empfindlichen Punkt bei dem Viehzüchter berührt, denn dessen Jovialität verwandelte sich übergangslos in frostige Förmlichkeit. »Ich will nichts gegen dein Erinnerungsvermögen sagen, Parnak«, meinte er steif, »aber ich denke, du solltest noch einmal genau hinschauen. Ich bin mir fast sicher, dass du dich irrst.« »Oh, das kann sein«, lenkte der Lehrer vorsichtig ein. Nachdem Garubat gegangen war, stand Parnak lange im Flur und starrte vor sich hin. Ihm war, als habe jemand mit einem großen eisernen Haken in ihn hineingestoßen, um alles in ihm aufzuwühlen, einen dicken Bodensatz vergessen geglaubter Erinnerungen und Gefühle, eine überwältigende Flut von Bildern. Die Worte des Viehzüchters hallten in ihm nach wie die Geräusche von Schritten in einer großen Höhle. Ein Rebell? Was mochte das heißen? War es denn möglich, den Kaiser abzusetzen? Er verstand die Worte, doch der Gedanke erschien Parnak absurd, wie ein Widerspruch in sich. Aber da waren diese Bücher, die er unter Stapeln von dürrem Holz und getrocknetem Barak-Dung versteckt hielt. die anderen Planeten, auf denen Haarteppiche geknüpft wurden. Dieses Gerücht, das vor 20 Jahren aus der Hafenstadt zu ihm gedrungen war. Nun war es an ihm, das Richtige zu tun. Das, was Mut erforderte, was Angst machte, weil dahinter das Unbekannte lauerte. Er spürte plötzlich seine verkrampften Hände und wie sich seine Finger schmerzhaft in die Handballen pressten. Viel Zeit zum Überlegen blieb nicht. Niemand wusste, wie lange der Fremde an den Chabrat-Felsen bleiben mochte. Wenn er ihn verpasste, würde er einst sein Leben mit unbeantworteten Fragen beenden müssen. Niemand außer ein paar alten Frauen begegnete ihm auf seinem Weg aus der Stadt hinaus, und die würdigten ihn keines Blickes. Als er die Stadttore hinter sich hatte, spürte er, dass die Unruhe der letzten Stunden verschwunden war. Er fühlte sich von ruhiger Klarheit erfüllt. Der Horizont war zu einem feuerrot schmelzenden Band geworden, und am schwarzblauen Himmel zeigten sich die ersten Sterne, als er an seinem Ziel ankam. Wie düstere Dome ragten die schwarzen Höhlenfelsen gegen die Dämmerung auf. Es war niemand zu sehen. »Hallo«, rief Parnak schließlich. Zuerst zögernd und leise, dann, als keine Antwort kam, lauter. »Hallo!« »Er ist nicht mehr da, der Fremde«, ertönte plötzlich eine schneidend scharfe Stimme. Parnak fuhr herum. Es war der Prediger, der da stand wie hingezaubert. Brakhart, der Prediger. Brakhart, der heilige Wanderer. Brakhart, der kleine Mädchen missbraucht hatte. Und jetzt kamen noch mehr Männer hinter den Felsen hervor, wo sie sich versteckt hatten. Parnak sah, dass sie alle Steine in den Händen trugen. Eine heiße Woge stieg aus seinem Bauch auf und brandete in seinen Kopf. Er wusste, dass sie ihn töten würden. »Was willst du von mir, Brakhart?« fragte er mit einer Entrüstung, die gespielt war. Die Augen des Predigers funkelten bösartig. »Nenn mich nicht bei einem Namen. Ich bin ein heiliger Wanderer und habe keinen Namen mehr.« Parnak schwieg. »Man hat mir berichtet, Parnak«, begann der Prediger langsam, »dass du vor vielen Jahren ketzerische Reden geführt hast und dass du sogar versucht hast, deine Mitmenschen zum Zweifel zu verführen.« In diesem Moment entdeckte Parnak Garubat unter den Männern, die einen weiten Kreis um ihn gebildet hatten. »Du?« Der Viehzüchter hob abwehrend die Hände. Er war der Einzige, der keinen Stein trug. »Ich habe ihm nichts anderes gesagt als dir, Parnak.« Als Garubat mir von seiner Begegnung heute Nachmittag erzählte und ferner, dass du als Erster davon Kenntnis erhalten hast, hielt ich den Augenblick für gekommen, deine Wahrhaftigkeit zu prüfen«, fuhr der heilige Wanderer fort. Mit blankem Triumph in den Augen setzte er hinzu: »Und du hast die Prüfung nicht bestanden.« Parnak sagte nichts. Es gab nichts mehr zu sagen. Seine Schuld hatte ihn endlich eingeholt. »Ich weiß nicht, wen oder was Garubat getroffen hat. Vielleicht hat sich jemand einen schlechten Scherz mit ihm erlaubt. Vielleicht ist er einem Verrückten begegnet. Vielleicht hat er sich alles nur eingebildet. Es spielt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass du gekommen bist. Es beweist, dass du es tatsächlich für möglich hältst, dass es Rebellen gegen den Kaiser geben könnte. Womöglich hältst du es sogar für möglich, obwohl ich zugeben muss, dass eine derartige Verblendung meine Vorstellungskraft übersteigt, dass jemand den Kaiser absetzen könnte. Wie dem auch sei. Deine bloße Anwesenheit hier widerlegt, dass du ein gläubiger, gottesfürchtiger Mensch bist. Sie beweist das Gegenteil. Du bist ein Zweifler und wahrscheinlich bist du es dein Leben lang gewesen. Und wer mag wissen, wie viel Unheil du damit über deine Mitmenschen gebracht hast? Ketzer! Schrie einer der Männer. Der erste Stein traf Parnak dicht an der Schläfe und warf ihn zu Boden. Er sah den Himmel, den weiten, leeren Himmel. »Ich ergebe mich dir, mein Kaiser«, dachte er. Die Steine prasselten jetzt auf ihn nieder. »Ja, ich bekenne, ich habe an dir gezweifelt, ich bekenne. Ich habe dem Zweifel Raum gegeben und ich habe nicht mehr von ihm abgelassen. Ich bekenne. In deiner Gerechtigkeit, mein Kaiser, wirst du mich nun vernichten.« Und ich werde verloren sein. Ich bekenne. Und ich ergebe mich deiner Gerechtigkeit.